Hallo und herzlich willkommen im Glücklich-Schwanger-Podcast. Mein Name ist Dr. Johanna Heinrich. Ich bin Frauenärztin mit Spezialisierung in der Geburtshilfe und helfe dir dabei, dass du eine gesunde, sichere und glückliche Schwangerschaft erlebst. In diesem Podcast erhältst du alle wichtigen Informationen, wie du endlich leichter und stressfreier schwanger wirst und darüber hinaus, was du in deiner Schwangerschaft beachten solltest, damit du und dein Baby rundum gut versorgt seid. Sollten also die Themen Kinderwunsch und Schwangerschaft besonders spannend und wichtig für dich sein, dann höre hier jede Woche in eine neue, interessante Folge rein und melde dich gerne für ein persönliches Kennenlernen auf www.johannaheinrich.de an. Ich freue mich auf dich. Ich begrüße dich herzlich zu dem heutigen Podcast-Interview. Mein Gast ist Wolf-Dietrich Trenner. Wolf-Dietrich Trenner ist Vorstandsvorsitzender des Vereins Arbeitskreis Down-Syndrom. Wir werden darüber sprechen, was das Down-Syndrom überhaupt ist, welche Herausforderungen sowohl Erkrankte als auch betroffene Eltern haben und vor allem, wo betroffene Eltern Hilfe finden, wenn bei ihrem Kind eine Trisomie 21 diagnostiziert wurde. Hallo und herzlich willkommen, Wolf-Dietrich Trenner. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Interviewpartner sind. In dem heutigen Podcast soll es im weitesten Feld um das Thema Trisomie 21 gehen, also Kinder, die ein Down-Syndrom haben. Und ich freue mich sehr, dass Sie diesbezüglich mein Partner sind, weil Sie dort eben sehr, sehr aktiv sind seit vielen Jahren. Aber bevor ich Sie jetzt näher vorstelle, vielleicht mögen Sie einfach selber ein paar Worte zu sich sagen, wer Sie sind und was Sie so machen.
Ja, Wolf-Dietrich Trenner, ich bin Vorsitzender des Arbeitskreises Down-Syndrom seit 2016, arbeite für den Arbeitskreis schon seit Mitte der 90er Jahre. Anfang der 90er Jahre ist meine Tochter geboren worden und da habe ich den Gründer des Arbeitskreises Down-Syndrom kennengelernt und habe ihm bei Internetaktivitäten vor allen Dingen geholfen. Das ist ein Verein von Eltern, von Kindern mit Down-Syndrom. Es sind ein paar Fördermitglieder dabei, aber keine größere Anzahl. Es sind Eltern von Kindern im Alter von, ich sage jetzt mal, 4 Jahre wird das jüngste Kind sein und Mitte 40, vielleicht sogar 50, das älteste Kind. Also unsere Mitglieder auch bis in die 80er Jahre hinein verteilt.
Schön, toll. Wollen Sie vielleicht einmal ganz kurz sagen, was ist denn eigentlich das Down-Syndrom?
Ja, also womit wir uns beschäftigen, sind ja eher die gesellschaftlichen Auswirkungen und die gesellschaftlichen Antworten auf das Down-Syndrom. Aber was das wissenschaftlich-medizinische angeht, das Down-Syndrom ist relativ einfach festzustellen. Es ist aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht eine Chromosomenabweichung. Das Chromosom 21 liegt dreifach vor statt zweifach wie alle anderen Chromosomen im Regelfall. Und das führt zu ein paar Abweichungen, zu einem höheren Risiko für ein paar medizinische Probleme, Herzprobleme, Lippenkiefer-Gaumenspalte, Zungenprobleme, dann in der Folge Zahn- und Mundprobleme. Aber die wesentliche Auswirkung oder das, was außen sehr schnell sichtbar ist, ist die Augenstellung. Die sind, wie auch früher ein sehr negativer Ausdruck war, asiatisch geschnitten, die Augen. Daran erkennt man es von außen am leichtesten.
Und jetzt haben Sie ja schon so ein paar Dinge erwähnt, medizinische Dinge. Was sind denn so grundsätzlich die Herausforderungen der Erkrankten, die ein Down-Syndrom haben?
Den Begriff der Erkrankung oder der Krankheit, den verwenden wir Eltern und Familien eher nicht. Für uns ist es keine Erkrankung, die irgendwann auftritt, die chronisch sein könnte oder irgendwie behandelbar wäre, sondern es ist eine Chromosomenabweichung, also eine Abweichung vom Normalzustand oder vom Regelzustand des Menschen, eben dieses dritte Chromosom, dieses eine Chromosom zu viel. Die medizinischen Probleme stehen am Anfang im Vordergrund, das ist das, was Eltern besorgt macht, was könnte alles passieren. Und das ist auch das, was von Ärztinnen und Ärzten als erstes angesprochen wird, wenn ein Kind mit Down-Syndrom erwartet wird. Dann kommt eine ganze Latte vorbereitender Warnungen, was alles passieren könnte, überwiegend haftungs- und juristisch induziert. Also die deutsche Versicherungsmentalität hat zugeschlagen und Ärztinnen und Ärzte versuchen sich abzusichern gegen jede Form von Haftung für ein Geburtsergebnis. Und für die Eltern ist es, vor allen Dingen für die werdenden Mütter, ist es angsteinflößend, alles zu hören und aufgezählt zu bekommen, was passieren könnte. Was nachher wirklich passiert, ist oft nur ein Bruchteil davon, wenn überhaupt. Die Kinder kommen zur Welt, sind völlig hilflos, schreien, wollen Nahrung, Licht, Luft, Wärme, das, was alle Kinder brauchen, um sich wohlzufühlen und zu entwickeln.
Tatsächlich jetzt, wenn Sie es so ansprechen, ist ja auch jetzt nicht ein Kind, was eine Trisomie 21 diagnostiziert bekommen hat, ist ja jetzt auch keine Indikation für einen Kaiserschnitt oder sonstiges, sondern die Frau kann ganz normal entbinden. Es gibt ja auch immer wieder mal die Fälle, wo Frauen sich bewusst gegen eine Pränataldiagnostik entschieden haben und gesagt haben, ich möchte gar keine weiteren Untersuchungen, ich will keinen Ultraschall, keine genetischen Untersuchungen, all das, was man so machen kann, keine Bluttests. Und dann kann es natürlich auch mal sein, dass wenn man sich bewusst entscheidet, ich nehme alles das an, was mir geschenkt wird, dass dann ja selten auch mal tatsächlich ein Kind mit Down-Syndrom geboren werden kann. Und das hat tatsächlich für die Geburt selber gar keine Relevanz. Es ist dann eher so, dass wenn wir im Kreißsaal die U1 machen, also die erste Untersuchung, dass dann uns eben verschiedene Dinge auffallen. Das ist das, was Sie schon gesagt haben, die Stellung der Augen oder auch an der Hand gibt es da so eine Vierfingerfurche oder eine Sandalenlücke. Da gibt es verschiedene Dinge. Unter anderem guckt man natürlich dann auch mal nochmal vermehrt aufs Herz. Aber deswegen, genau was Sie gesagt haben, für uns Geburtshelfer hat es jetzt erstmal bezüglich der Entbindung gar keine Konsequenz.
Also bei uns im Verein sind ja die, die ein Kind mit Down-Syndrom bekommen haben. Das ist natürlich ein Bias erstmal in der Auswahl der Mitglieder. Auch bei uns im Beratungstelefon, wer uns anruft, das sind überwiegend werdende Mütter und überwiegend die, die sich eigentlich entschieden haben, das Kind zu bekommen. Die wissen, dass sie ein Kind mit Down-Syndrom bekommen, sonst würden sie uns nicht anrufen vorher. Sie wissen das, aber sie haben sich eigentlich entschieden, das Kind zu bekommen, schon vor dem Gespräch mit uns, sind sich aber natürlich nicht sicher. Sie bekommen jetzt alle Warnhinweise aus der Familie, vom behandelnden Geburtshelfer. Alles, was also schiefgehen könnte, wird ihnen nahegebracht. Und natürlich haben sie sich, wie alle Eltern, ein gesundes Kind gewünscht. Ich erinnere so an einen Werbespruch von einer großen Medizintechnikfirma, ob Leo oder Lea, ist egal, Hauptsache gesund. Das ist auch etwas platt ausgedrückt, aber das ist das, was Eltern natürlich erwarten. Eigentlich möchten sie ein Kind haben, das ist wie sie.
Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen für die werdenden Eltern oder auch die Gesellschaft bezogen auf Menschen, die ein Down-Syndrom haben? Was ist da, weil das ist ja das, was Sie eigentlich ansprechen, ne? Wenn die Mutter anruft und sagt, ich möchte, das ist ja mein Kind, eigentlich möchte ich es gerne austragen, aber trotzdem gibt es da natürlich Hindernisse oder Herausforderungen, die ja vor allem auch in unserer Gesellschaft dann mit begründet sind. Wollen Sie da einmal was zu sagen, was da Ihre Erfahrung ist?
Naja, alle die, die der werdenden Mutter Angst machen, inklusive der eigenen Familie und der Familie des Partners, die spielen oft nicht so eine glückliche Rolle. Alle, die der Mutter Angst machen, beschreiben natürlich eine Reaktion der Gesellschaft oder sind bereits Reaktionen der Gesellschaft auf behindertes Leben. Behindertes Leben ist, ja, können wir schon sagen, unerwünscht in weiten Teilen der Gesellschaft. Das geht einher damit, dass es in weiten Teilen der Gesellschaft völlig unbekannt ist. Was uns wiederum verwundert, wenn wir wissen, dass ungefähr 7, 8 Millionen Menschen in Deutschland schwer behindert sind, dann ist das rein statistisch 10%, also müsste eigentlich in jeder Familie auch jemand mit Behinderung sein. Aber Behinderung ist angstbesetzt. Gesehen wird überwiegend die Einschränkung, gesehen werden die Defizite, was nicht geht, wird gesehen und betont, und nicht das, was geht. Aber das haben Menschen mit Down-Syndrom gemein mit allen anderen Menschen mit Behinderungen. Also das ist nichts so Besonderes. Was das Besondere daran ist, wenn Sie es vergleichen mit Körperbehinderungen, dass die Einschränkung umfassender ist und nicht nur körperlich, sondern eben auch geistig häufig. Und diese Einschränkungen machen zusätzlich Angst. Und die werden in der Gesellschaft auch zusätzlich diskriminiert. Wenn jemand ein Bein verliert, also wir wissen ja, dass etwa 3% der Menschen mit Behinderung geboren werden. Also 97% erwerben sich diese Behinderung irgendwann im Laufe des Lebens. Ob es durch eine chronische Erkrankung ist oder eine akute Erkrankung oder eben Unfallgeschehen oder mit über 70% ist der Berufsalltag für Behinderungen verantwortlich. Die Berufstätigen machen sich den Gehapparat kaputt oder, wenn sie am Schreibtisch sitzen, eben den Rücken kaputt. Und das sind die Behinderungen, die auftreten. Oder was noch auftritt, natürlich Bildschirmarbeit. Was das mit den Augen macht, so ganz genau wissen wir das noch nicht. So ganz gesund kann es auch nicht sein, wenn man es übertreibt zumindest. Also das sind schon andere Behinderungen. Und die geistige Behinderung macht nochmal zusätzlich Angst, weil sie so schwer abschätzbar ist in ihren Auswirkungen. Wissen Sie, den Gehbehinderten oder den Körpergelähmten, Halbgelähmten, der den Rollstuhl braucht, da haben Sie relativ klar, wo das Problem liegt, zumindest von außen. Was das eigene Individuelle an der geistigen Behinderung ist, ist für uns so schwer nachvollziehbar, wenn wir sie nicht haben. Das ist, glaube ich, der Punkt für die Diskriminierung. Wir erleben das häufig, das erzählen zwar auch anders behinderte Menschen, aber bei geistig behinderten Menschen, es wird dann mit dem Begleiter gesprochen, der Begleiterin, der Mutter, dem Vater und nicht mit der Person selbst, zum Beispiel. Und eine Rollstuhlfahrerin kann sich bei Ihnen da wehren. Die kann Ihnen einfach sagen, hören Sie mal, sprechen Sie mit mir und nicht mit meiner Begleitung, die den Rollstuhl schiebt. Ein Mensch mit geistiger Behinderung ist da hilfloser. Kann sein, dass er sich gut wehren kann, kann auch sein, dass das nicht klappt. Und die Gesellschaft ist eben nicht besonders behindertenfreundlich, das muss man ganz klar sagen. Wir haben eine Behindertenrechtskonvention, Deutschland ist vor 14 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, beigetreten. Aber die Forderungen darin, freie Wohnortwahl, freie Wahl des Arbeitsplatzes, alles nicht verwirklicht.
Und diese Stigmatisierung, die Sie ansprechen, das ist ja wahrscheinlich auch das, wovor die Eltern die größten Manschetten haben, sage ich mal, ne? Oder wovor sie am meisten Angst haben, weil das, was Sie eben schon angesprochen haben, das eine ist natürlich das Medizinische, aber das kann ich auch zum Beispiel im Ultraschall im Vorfeld schon gut erkennen. Hat das Kind tatsächlich einen Herzfehler? Wenn ja, wie ausgeprägt ist er? Also nicht jedes Kind mit Down-Syndrom muss unbedingt einen Herzfehler haben. Das kann man im Vorfeld sehr, sehr gut sehen. Man kann sehen, wird dieses Kind operiert werden müssen am Herzen oder nicht. Und das kann man eben auch sehr gut abschätzen und im Vorfeld aufklären. Und wollen Sie das oder wollen Sie das nicht? Aber diese Stigmatisierung, die von der Gesellschaft ausgeht, das ist natürlich etwas, was sehr viel schwieriger ist für die Eltern, im Vorfeld abschätzen zu können, auch im Vorfeld abschätzen zu können, wie reagiere ich persönlich damit, bin ich stark genug, ist meine Partnerschaft stark genug. Das sind eben so die Dinge, die mir in meiner Rolle als Geburtshelferin begegnen. Was tun Sie da aktiv in Ihrer Arbeit? Also Sie haben ja vorhin schon auch erwähnt, dass Frauen dann bei Ihnen sich melden, die wissen, mein Kind wird eine Trisomie 21 haben. Was raten Sie diesen Frauen? Wie unterstützen Sie? Wie klären Sie auf?
Die Frage, wie viele Freunde, Freundinnen hat mein Kind? Wie groß ist eigentlich die Geburtstagsgesellschaft eines Kindes? Im Kindergarten sind sicherlich die Unterschiede am geringsten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nach der Pubertät, und das sind auch die Berichte von Eltern, schon anders wird.
Ist das dann auch das, was Sie den Frauen, die jetzt Unterstützung bei Ihnen suchen, erzählen? Also, dass Sie darauf eingehen, bedenken Sie, dass ein Kind älter wird, dass es im Teenageralter einfach mehr Herausforderungen gibt, dass Sie auf diese Dinge hinweisen, wo eben Engpässe entstehen können? Und gleichzeitig versuchen Sie aber auch auf die Chancen hinzuweisen oder klären Sie dann eben auch, ähnlich wie Sie es anfangs gesagt haben in unserem Interview, wie der Arzt mehr, dass Sie hingucken, wo sind die Limitationen oder gucken Sie auch auf die Bereiche, die eben häufig sehr gut laufen?
Also wir beraten darauf, legen wir schon Wert, ergebnisoffen. Also wir sind keine Schwangerschaftsberatung im Sinne des Beratungsgesetzes. Wir sind auch keine Ideologen, die eine vorgefasste Meinung haben und die für alleine richtig und selig machen halten. Wir sind schon ein bisschen auch in der Rolle wie Medizinerinnen und Mediziner. Wir müssen unsere eigenen Urteile ständig wieder an der Realität überprüfen, ob sie überhaupt stimmen und ob sie für denjenigen, der gerade unser Gegenüber ist, überhaupt passen. Also wir beraten ergebnisoffen und sagen auch, dass das Leben eben nicht nur von morgens bis abends und von Sonntag bis Samstagabend schön und friedlich und freundlich ist. Es gibt schon schwierige Situationen. Allein die Schulwahl ist eine schwierige Entscheidung, wenn Sie die treffen müssen. Sie haben natürlich, einmal sehen Sie die besser ausgestattete Förderschule, auf der anderen Seite sagen Sie sich, naja, Förderschule, da gibt es dabei keinen Hauptschulabschluss, kriegt mein Kind nachher eine Lehrstelle. Das ist alles nicht so einfach. Sie haben dann schon mehr zu überlegen. Aber ich sage mal, das Elend, das die Akademikerin und der Akademiker hat, wenn das Kind eben schon schulisch recht schwer tut oder sich recht schwer tut, kann noch viel größer sein. Also das hat ja viel immer mit den Erwartungen und der Differenz zwischen Erwartung und Realität zu tun. Darüber reden wir schon, auch am Telefon und auch in Elterngruppen, wenn sich Eltern treffen. Was wir nur wissen, was keine anderen Berater wissen können, die nicht selbst betroffen sind und selbst Kinder mit erheblichem Förderbedarf haben. Was wir wissen, ist, welches Glück man auch mit ihnen erleben kann. Als ich mich nun gerade so richtig ärgern wollte, als die Ergebnisse diskutiert wurden, hat meine Tochter spontan angefangen zu lachen, als ob sie sich im Kopf einen Witz erzählt hätte. Und der muss unheimlich schön gewesen sein. Oder sie hat sich erinnert an einen Ausflug oder an irgendetwas, was sie gefühlt hat, anders wahrgenommen hat. Und die Nachrichten hat sie überhaupt nicht wahrgenommen. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Und sie hat spontan so richtig herzhaft losgelacht. Also solche Situationen, die entschädigen schon für vieles. Also wenn Sie überlegen, was Eltern insgesamt alles passieren kann an Risiken. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie damit umgehen oder aus Ihrem Podcast weiß ich das natürlich, wie Sie damit umgehen, aber eigentlich, wenn man immer alle Sorgen an erste Stelle stellen würde, dann würde man ja wahrscheinlich am besten überhaupt keine Kinder mehr bekommen, denn was alles schiefgehen kann, ist ja ungezählt. Was aber gut geht, das kann keiner so richtig daneben stellen. Das stellt auch keiner so richtig daneben. Und Kinder sind aber doch eben auch ein Stück Selbstverwirklichung für Eltern. Das klingt jetzt vielleicht sehr instrumental. So ist es nicht gemeint. Aber es ist natürlich so, das Leben mit Kindern ist schön.
Welche konkreten Unterstützungen kann sich denn eine Frau, die jetzt weiß, ich werde ein Kind mit Trisomie 21 bekommen oder zumindest bin ich schwanger mit einem Kind mit Trisomie 21, welche konkreten Unterstützungen können sich betroffene Eltern bei Ihnen im Verein abholen? Sie hatten vorhin schon das Telefon erwähnt und auch einmal gerade beiläufig Gruppentreffen erwähnt. Können Sie da nochmal sagen, was Sie da im Angebot haben und wie konkret diese Angebote den Betroffenen helfen?
Ja, also wir haben eine Reihe von Broschüren natürlich auch, die wir auf Anforderung verschicken können, von Ernährung und Zahnpflege bis Sport und Krankengymnastik und was man so alles an Themen abdecken kann mit Broschüren. Dann haben wir natürlich die Telefonberatung, also man kann einfach bei uns anrufen und wir haben fast rund um die Uhr, ist jemand über Telefonweiterschaltung zu erreichen und hat eigene Erfahrungen, die er zur Verfügung stellen kann. Wir vermitteln den werdenden Müttern auch Gespräche mit Müttern mit jüngeren Kindern. Wissen Sie, ich bin ja nun schon etwas fortgeschritten im Alter, also das manchmal ist es erstens angenehmer, wenn Frauen mit Frauen sprechen können und zweitens ist es häufig so, dass ein Gespräch in der gleichen Generation oder einer weitgehend gleichen Generation einfach besser ankommt. Die Erfahrungen sind aktueller. Was die Ortsebene angeht, da sind wir selbst nicht aktiv, außer in Bielefeld, weil dort der Sitz unserer Vereinsgeschäftsstelle ist. Bei den Ortsvereinen vermitteln wir an die bestehenden Ortsgruppen, wo sich junge Mütter zusammentreffen. Das muss übrigens nicht eine Gruppe junger Mütter mit Kindern mit Down-Syndrom sein. Das kann so sein, aber es kann auch einfach eine Gruppe junger Mütter sein mit kleinen Kindern in ähnlichem Alter, die sich vor Ort treffen in Kirchengemeinden, in sozialen Zentren, Kindertagesstätten, darüber dann. Und was die Gespräche angeht, versuchen wir auch zu vermitteln, Vereinsmitglieder, die regional etwas näher dran sind, sodass man sich auch mal persönlich treffen kann. Das ist ganz vorteilhaft. Aber das hängt natürlich immer von dem beidseitigen Einverständnis ab. Also sowohl, dass jemand ein Interesse daran hat, das kann natürlich mit dem Anruf schon direkt geäußert werden, als auch von der Bereitschaft unserer Mitglieder, sich für solche Gespräche zur Verfügung zu stellen. Unsere Hauptaufgabe ist weniger die Ortsarbeit. Dafür sind wir als Bundesverband auch nicht die richtige Ebene, um das überhaupt leisten zu können. Wir machen häufig Vertretung gegenüber politischen Gremien. Also wir sprechen mit den Mitgliedern des Bundestagsgesundheitsausschusses, des Sozialausschusses. Wir sprechen, letzte Woche waren wir beim Behindertenbeauftragten der Bundesregierung. Wir sprechen in den nächsten 4 Wochen mit allen Fraktionen im Bundestag wieder, um dort die Themen aufzubringen, die dort auch übersehen werden, weil es eben nur so eine kleine Gruppe von Menschen mit Behinderung ist.
Und wenn jetzt Frauen, die da heute zuhören, sagen, oh, das interessiert mich, wo kann man sie denn finden? Vielleicht mögen Sie uns mal eine Internetseite nennen, die wir dann auch gerne verlinken können.
Ja, ein bisschen Werbung in eigener Sache, sehr angenehm. Wir haben eine Website unter www.down-syndrom.org. Das ist die Abkürzung für die Organisation am Schluss. Auf der Website findet man eigentlich alles, wie man uns erreichen kann.
Und was gibt es abschließend vielleicht noch für Worte, die Sie an Ihre Zuhörerinnen jetzt wenden möchten?
Das, was ich eigentlich jeder Frau sage, die bei uns nachfragt, es gibt keinen Grund, vor einem Kind mit Down-Syndrom Angst zu haben. Wir leben glücklicherweise in einem fortgeschrittenen, entwickelten Land mit hervorragenden Fördermöglichkeiten. Die könnten immer besser sein. Wir sind natürlich, wenn wir zu Politiker gehen, dann weisen wir schon auch auf die Defizite hin. Aber insgesamt gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Und es gibt auch keinen Grund, sich die Vorurteile der Gesellschaft oder die von Medizinerinnen und Medizinern zu eigen zu machen, die mit Behinderungen nicht immer gut umgehen können. Das gibt es. Sie wissen das selbst, in Ihrer Berufsgruppe gibt es doch viele, die alles, was man nicht reparieren kann, doch als sehr defizitär empfinden, überwiegend als defizitär empfinden. Dem muss man sich nicht anschließen. Ein Leben mit behindertem Kind kann sehr befriedigend sein. Viele Eltern haben darin auch ihre Aufgabe gefunden, also ihre Aufgabe neben Beruf und sonstigem Engagement, eben ein Kind fit zu machen für diese Welt. Wir haben Menschen mit Down-Syndrom in allen möglichen Berufen. Aktuell habe ich eine Anfrage eines Altenheims, einer Pflegeleitung eines Altenheims. Die haben 2 Menschen mit Down-Syndrom eingestellt zur Betreuung alter Menschen. Es klappt hervorragend, weil die Langsamkeit der alten Altenheimbewohner und die Langsamkeit der Menschen mit Down-Syndrom sich hervorragend ergänzen. Die haben viel Spaß miteinander. Die Pflegeleitung hat bei uns nachgefragt, weil sie gerne noch 8 weitere Menschen mit Down-Syndrom auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigen würde. Und sie war völlig erstaunt und überrascht, dass ihr die Werkstatt für Behinderte, an die sie sich zuerst gewendet hatte, nicht helfen will. Die wollen natürlich gar nicht ihre Leistungsträger abgeben an jemand anderen. Das ist auch die Hauptkritik an der Werkstatt für Behinderte und dem Konzept. Die behalten die gerne, weil sie damit Geld verdienen können, viel Geld verdienen können. Während wir natürlich sagen, Menschen mit Down-Syndrom, gerade jetzt beim Fachkräftemangel, können sehr gut auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Und das sage ich Eltern, also auch werdenden Müttern, das ist kein Untergang.
Also das Down-Syndrom muss immer sehr individuell und vielschichtig betrachtet werden. Und man muss natürlich im Vorfeld sich ausgiebig damit beschäftigen. Und da ist Ihr Verein auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle neben der medizinischen Beratung. Und in diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank, Herr Trenner, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, von Ihrer Arbeit zu berichten, den Frauen auch eben eine Alternative anzubieten. Und deswegen sage ich ganz, ganz herzlichen Dank und wir wünschen Ihnen und Ihrem Verein alles erdenklich Gute.
Das war die Folge mit Wolf-Dietrich Trenner. Die Kontaktmöglichkeiten des Vereins Arbeitskreis Down-Syndrom habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Solltest du jetzt Näheres zum Thema Down-Syndrom erfahren wollen und eine individuelle Beratung wünschen, kannst du dich natürlich jederzeit bei mir unter www.johannaheinrich.de für ein persönliches Kennenlernen eintragen. Selbstverständlich bist du bei mir natürlich auch mit all deinen anderen Fragen rund um deinen Kinderwunsch, deine Schwangerschaft und Geburt herzlich willkommen. Ich freue mich auf dich. Deine Dr. Johanna Heinrich.